Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, geht durch das enge Tor, sagt Jesus. Weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele gehen auf ihn. Wie eng ist das Tor, wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Es sind wenige, die ihn finden. Was meint Jesus damit? Dieser Text ist manchmal so verstanden worden, ja, die wenigen Auserwählten, die zu Jesus finden, den Weg, die haben Glück, und die anderen leben sowieso gottlos und sie gehen einen falschen Weg. Ich glaube aber nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Jesus sieht vielmehr die Gefahr, auch bei seinen Jüngern, bei seiner Gemeinde, dass sie eben nicht immer den Weg finden, weil sie falsche Ziele haben, aber auch keine Karten haben, um sozusagen den Weg zu gehen. Wenn ich über die Alpen fahre, fahre ich natürlich auch lieber die Autobahnen, wo ich weiß, die sind ordentlich gebaut, selbst wenn ich eine Maut zahlen muss. Bei den Pässen weiß ich schon nicht mehr, ob sie offen sind, ob sie funktionieren. Und wenn ich anders über die Alpen möchte, brauche ich einen Bergführer, der sagt, schon gegangen ist, der sich auskennt. Jesus weiß, dass die breiten Wege, natürlich die Handelswege sind die üblichen Wege, und Weg bedeutet zur Zeit Jesu eben nicht bloß Handel, sondern es bedeutet Kommunikation, es bedeutet Beziehung. Weg ist aber auch die Lehre, die uns sagt, sozusagen, welche Wege wir gehen sollen. Einen Weg wandeln bedeutet eben eine Grundüberzeugung leben. Und da sind wir eben geprägt, natürlich schon durch unsere Erziehung, bestimmte Dinge tut man nicht. Es gibt eine Moral, die wir anerzogen haben, aber es gibt noch, was viel mächtiger ist, die alten Muster in uns. Eben die üblichen Wege. Das mache ich so, das werde ich immer so machen. Im religiösen Bereich ist das gefährlich. Das sieht man an der ersten Lesung. In der ersten Lesung, die wir gehört haben, eigentlich eine Kriegsgeschichte. Früher, vor Jahren, habe ich noch mal gedacht, warum erzählen wir diese alten Geschichten? Wir leben doch in Frieden. Aber wenn man zurzeit die Konflikte sieht, die Bedrohung der Welt, die Angst, wo kommt das alles hin, dann werden diese Texte noch einmal viel lebendiger und haben eine aktuelle Botschaft. Hier ist es die Großmacht von Syrien, von Assur, Sanherib mit einem riesigen Heer gegen dieses kleine Volk Israel. Und dann dieser arme König von Juda, Hiskia. Er ist völlig verunsichert, was er denn tun soll. Er weiß ganz genau, Sanherib sagt, gib mir dein Land, dann mache ich nicht alles nieder, sonst verfahre ich mit dir wie mit den anderen Völkern, du weißt, wie ich die alle vernichtet habe. Es ist wahr, die Könige von Assur haben die Völker vernichtet. Aber sie folgen Götterwerke von Menschenhand. Und jetzt kommt dieser Mut, rette uns Gott, du bist doch ein Gott der Lebenden. Damit die Reiche dieser Erde erkennen, du, Herr, allein bist Gott. Und dann tritt der Prophet Jesaja auf, der zu ihm schickt und sagt, du hast gebetet wegen mir, des Königs Assurs willen, ich habe es gehört. Und es wird ein Rest ausziehen vom Berg Zion. Und der König von Assur mit seinem riesigen Heer wird nicht in die Stadt eindringen, nicht einmal einen Pfeil hineinschießen. Er wird nicht unter dem Schutz seines Schildes gegen sie anreden, einen Wall aufschütten. All das, was er bei den anderen Völkern getan hat, und ihr habt keine Chance. Ich werde diese Stadt beschützen, retten, um meinetwillen, um meines Knechtes David willen. Denn dem Thron David hat der Herr ewigen Bestand verheißen. Dann heißt es nur in einer kurzen Notiz: In der Nacht zog der Engel des Herrn aus, erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Eine unglaubliche Summe. Man weiß nicht, was da war. War es eine Epidemie? Irgendwas? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie mussten diesen Kriegszug gegen Israel abbrechen und zogen zurück. Gott, Jahwe, wenn man zu ihm betet, ist stärker. Und das ist dieser schmale Weg, Gott etwas zuzutrauen, was sozusagen landläufig gar nicht mehr denkbar ist. Wenn ich manchmal die Diskussionen in unserer Kirche höre, wie wir uns sozusagen auf die Zeit einstellen müssen und was wir alles tun müssen, damit die Menschen unsere Botschaft verstehen, da weiß ich auch nicht immer, ob das die richtigen Wege sind. Natürlich müssen wir die Sprache sprechen, die die Menschen verstehen, die Bilder gebrauchen. Aber wenn wir uns zu sehr angleichen, dann laufen wir auch auf den üblich ausgelaufenen Wegen. Und wie wenig sie taugen, das erfahren wir zurzeit. Warum stocken denn die Friedensverhandlungen? Über Jahre, Jahrzehnte, wenn ich dran denke, schon als Student, habe ich über Friedensforschung gelesen und Friedensbemühungen und was man alles studiert hat und Diskussionsreden und Kompromisse und alles Mögliche. Warum tut sich nichts? Weil dahinter das Misstrauen ist. Und weil natürlich ein breiter Weg ist, wenn ich mächtiger bin wie du, kannst du mich nicht bedrohen, also werde ich noch mächtiger. Und dann wächst diese Spirale der Gewalt unglaublich weiter. Das ist die breite Straße. Wenn Jesus sagt, nein, geht durch das enge Tor, dann sagt er, habt dieses Vertrauen, verlasst solche Wege, die Autobahnen von Hass und Gewalt. Vertraut Gott, auch wenn es manchmal Bergpässe sind. Ich kenne Menschen, die im Hintergrund arbeiten, in den Friedensverhandlungen strategisch, und wie schwer sie zurzeit haben, wie bedroht sie sind, verängstigt. Aber sie geben wirklich alles, sie riskieren ihr Leben, damit noch ein Faden von Hoffnung bleibt. Diplomatische Beziehungen, um irgendwo einen Weg zu finden. Ich frage mich, gibt es das aber auch bei uns im Glauben? Ja, es gibt's. Wie viele im Verborgenen beten und gehen einen schmalen Weg, einen sehr schmalen Weg. Sie verzichten auf vieles, was ihnen vertraut ist, um für Gott einzustehen. Ich bin dankbar, dass ich solche Menschen kenne. Menschen in den Klöstern zurückgezogen, aber auch Menschen in der Welt, die mit ihrem ganzen Herzen alles geben für Versöhnung, für Frieden, für Gerechtigkeit. Eins ist aber entscheidend wichtig. Das gebraucht Jesus in zwei drastischen Bildern heute, nämlich gebt das Heilige nicht einfach, wie heißt es, den Hunden, werft die Perlen nicht den Schweinen vor. Achtet darauf, was ist denn heilig? Das müsst ihr schützen. Das müsst ihr in eurem Herzen im Allerheiligsten schützen, aber auch in eurem Umgang miteinander. Wenn das auch auf die breite Bahn gestellt wird, allein das Thema Liebe, Intimität, Freundschaft, das ist heilig für Gott. Und das sind die Perlen. Perlen entstehen ja oft durch Verletzungen in einer Muschel, auch im Verborgenen. Und die gehören auch in einen Schutzraum. Die schmücken die Kirche, so sagt Hildegard von Bingen, eben alles, was wir hineinsterben lassen in unseren Hingabeakten vor Gott, das sind Perlen. Die dürfen wir aber nicht einfach vor die Hunde werfen oder eben die Schweine, das bedeutet in die Unreinheit. Herr, hilf uns, dass auch wir uns im Allerheiligsten unseres Herzens sammeln und heilig halten, unseren Glauben, die Liebe zu dir und zu den anderen, auch die Hoffnung, damit wir die schmalen Wege finden, die uns ins Heil führen. Und dass wir so selber auch Wegführer und Begleiter sind für andere, so wie wir anderen folgen, die uns diesen Weg gewiesen haben. Und dazu segne euch und stärke euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.